bin als Halbwaise aufgewachsen. Mein Vater ist vor meiner Geburt gestorben. Ich habe noch drei Geschwister gehabt und war eine sehr harte Zeit für meine Mutter. Also die ist dann arbeiten gegangen, also musste auch arbeiten gehen, um die Kinder einfach zu ernähren. Ich habe ja auch nicht alles richtig gemacht. Also ich sag mal so, ich habe vieles in meinem Fußballerleben richtig gemacht. Ich sag mal, vielleicht in der Karriereplanung danach habe ich den einen oder anderen Fehler begangen und den hefte ich mir ja selbst an, das braucht mir keiner zu sagen, sondern da reflektiere ich schon ganz genau, wo was gut war und wo was weniger gut war. Aber das Seltsame ist dann wirklich, gerade in der Branche, andere bekommen dann Chancen und so ehemalige bekommen gar keine Chance. Also nie mehr. Also die sind dann einfach außen vor, aus irgendwelchen Gründen.
Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Fußball über ihren Werdegang, ihre Lebensphilosophie und ihre Ansichten. Können wir etwas von diesen Menschen lernen? Dieser Frage gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Diese wurde bei einer Ausgabe aus der Reihe Leader Talk Live in den Räumlichkeiten der Automarke Genesis in Frankfurt aufgenommen.
Ich freue mich sehr, Jürgen, dass es mit unserem Gespräch heute hier klappt. Ich bedanke mich erstmal natürlich für euch, dass ihr alle da seid, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ich danke Genesis für die Organisation dieses Events und ich danke natürlich auch Michael Hertlein mit seiner Agentur Mainline, die dieses ganze Event heute organisiert hat. Mein Wunsch ist heute, dass ihr alle ein Stück weit die Schubladen aufmacht, mal durchpustet und wieder zumacht und mit anderen Bildern von Jürgen Fohler nach Hause geht. Und ich bin mir sicher, dass jeder einzelne von euch heute mindestens eine Erkenntnis mitnehmen wird, wo er sagt, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Jürgen Fohler so tickt, so spricht, so redet oder auch so fühlt. Jürgen, schön, dass du da bist. Frankfurt, ja, heißt dich willkommen und ich freue mich auf einen spannenden Talk mit dir.
Ja, auch erstmal einen schönen guten Abend. Auch nochmal vielen Dank hier an die Geschäftsführung, dass ich heute zusammen mit dir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf.
Natürlich kennen wir alle Jürgen Fohler als Fußballer und ich habe mir natürlich jetzt im Vorfeld auch nochmal Gedanken gemacht, ihn vorzustellen. Und das dauert jetzt ein bisschen, weil.
Nee, ich bring's auf den Punkt, ne? Alles gewonnen außer DFB-Pokal.
So, eigentlich die viel spannendere Variante und schnellere vor allen Dingen trotzdem. Ein paar haben das nicht alles auf dem Radar. Also fangen wir mal ganz vorne an. Weltmeister. Wurde schon gesagt, 90, erinnern wir uns alle. Europameister. Weltpokalsieger. Champions League-Sieger, UEFA-Pokalsieger, dreimal deutscher Meister, italienischer Pokalsieger. Und da gibt es tatsächlich nicht mehr viele Titel, die Jürgen hätte gewinnen können. Er hat 105 Länderspiele und gehört damit zu den Top 10 der Nationalspieler, was die Anzahl der Einsätze anbelangt. Von daher ein ganz großer des deutschen Fußballs.
Zwei fehlen noch.
Jetzt komme ich mit den kleinen Titeln.
Ja, klein weiß ich nicht. In Deutschland ist es schon ein bisschen größer. Also einmal Fußballer des Jahres in Deutschland.
Ja.
Und doch mal und einmal Fußballer des Jahres in Italien, was ja für einen Ausländer, glaube ich, nicht so ganz einfach ist. Und vor allen Dingen, wenn man dann natürlich das mal auf die Position herunterbricht, also Abwehrspieler. Also ich bin ja damals gewechselt 1991 in das Land der Abwehrspieler. Also muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Und ich habe es trotzdem geschafft, natürlich auch mit meinen Kollegen. Es war ja kein Alleingang, sondern eben über meine Kollegen diesen Titel erringen zu dürfen. Und das war für mich auch damals eine tolle Geschichte, weil ich weiß noch, damals ein ganz großer Manager hat zu mir gesagt, das wirst du nie schaffen in Italien. Du kommst heulend zurück. Ich bin heulend zurückgekommen, aber vor Freude.
Du hast diese grandiose Karriere gehabt. Dann ist natürlich ein Leben danach. Du bist Fußballlehrer, deswegen will ich einfach auch nochmal darstellen, so wie so sein Weg verlaufen ist, weil es ist ja nicht so einfach, so aus dieser Rolle heraus des Fußballstars, den jeder kennt, den jeder schätzt für seine fußballerischen Fertigkeiten. Wie geht es jetzt, 30, 40 Jahre noch was zu finden, wo man Sinn eine Vision findet, aber auch sich so einbringen kann, dass man das Gefühl hat, das ist genau meins. Also er ist Fußballlehrer geworden, Ausgebildeter. Er war dann U21-Nationaltrainer in Deutschland, Sportdirektor Bayer Leverkusen, Trainer vom MSV Duisburg, zu besseren Zeiten noch, und sportlicher Leiter vom VfR Aalen, Waldhof Mannheim, hat die U19 von Viktoria Köln auch trainiert und interimsweise Viktoria Köln auch in die dritte Liga geführt. Das will ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Und Jürgen, die erste Frage, ich habe vorhin so ein bisschen gesagt, Schubladen aufmachen, so diese Bilder, die man im Kopf hat, vielleicht auch Vorurteile, man wird abgestempelt. Was sind deine Erfahrungen im Laufe jetzt auch gerade der letzten Jahre, was so diese Schublade Jürgen Kohle anbelangt?
Ja, wir haben schon ein extremes Schubladendenken, gerade was im Profibereich immer thematisiert wird. Da macht ein Spieler mal was. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel Mario Basler. Ein toller Typ, ein ungewöhnlicher, viel besserer Fußballer als ich ist, aber natürlich mit dem einen oder anderen Schmankerl dabei. Und dann bist du natürlich sofort in eine Schublade drin, obwohl, dass man den Menschen Mario Basler gar nicht kennt. Also man weiß gar nicht, was hat der so eigentlich gemacht, wie ist denn sein Leben so gewesen. Ne? Also die Hintergründe kennt man ja nicht. Ne? Ich kenne sie ja, weil ich ja viele Jahre mit ihm zusammen spielen durfte. Und da muss man einfach sagen, da werden Menschen manchmal eben auch wirklich so ein richtiges Schubladendenken reingesteckt, rausgeholt. Also gerade wie man es braucht, wenn es gut läuft, bleibt die Schublade zu, wenn es schlecht läuft, macht man die Schublade auf und sagt dann, ah, hoppla, ich habe das ja schon immer gesagt. Das ist leider so verbreitet, gerade bei uns in Deutschland. Ja, so kenne ich zum Beispiel aus Italien nicht. Gebe ich ein Beispiel. Ich habe damals, als ich nach Turin gewechselt bin, 91, war ich der einzige Spieler, der mit einem Fiat Tipo rumgefahren ist. Also wer Fiat kennt, weiß ja, dass...
Das ist jetzt nicht der größte Wagen.
Ja, also ich habe reingepasst. Also, aber ich sag mal, das war dann wirklich so, da sind andere Profis mit ganz großen Autos dahin gefahren und ich bin halt mit so einem Fiat Tipo. Und da haben mich die Leute da wirklich gefragt, aber gar nicht despektierlich, sondern einfach, weil sie neugierig waren, haben sie gesagt, ja, du bist doch Fußballer, du kannst dir doch normalerweise was anderes leisten. Und da habe ich gesagt, ja, klar, kann ich mir was anderes leisten, aber ich kann mir nicht jeden Tag ein neues Auto leisten, weil in Italien ist es so, da parkst du dein Auto, da kannst du ganz sicher sein, wenn du wieder zurückkommst, hast du eine Delle drin. Irgendwas ist am Auto, Auspuff kaputt, Tür kaputt, irgendwas hast du immer am Auto. Dann habe ich gesagt, nee, das wird mir doch auf Dauer, wird mir das einfach zu teuer. Deshalb bin ich dann mit dem Fiat Tipo gefahren. Aber die Leute, die da gestanden haben, die waren natürlich total verwundert, weil die kannten das gar nicht. Also auch so ein Schubladendenken damals da auch gewesen.
In einer anderen Richtung.
In einer anderen Richtung. Und sage ich mal, ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt groß Wert auf irgendwelche Stahllüren legt, sondern ich bin so ein Typ, bin Pragmatiker. Ne? So, ich lebe pragmatisch, ne? So habe ich auch meine Frau kennengelernt. Ne? Einfach pragmatisch. Ne?
Jetzt ist es ja so einfach zu sagen, man muss eine Offenheit zeigen, eine Unvoreingenommenheit. Aber wir kennen es ja alle im Job, in der Firma, im Unternehmen. Du begegnest Menschen auf der Straße. Was sind so deine Erfahrungen, so auch als Trainer vielleicht, diese Unvoreingenommenheit, diese Offenheit auch gegenüber Spielern? Du hörst etwas über Spieler, du bekommst etwas mit und versuchst, dir dein eigenes Bild zu machen. Was ist so deine Herangehensweise gewesen?
Ja, meine Herangehensweise war immer so, beide Seiten zu hören. Weil man hat ja oft, der erste Reflex ist ja immer, kommt irgendein hohes Tier zu dir, erzählt dir irgendwas, nimmst du auf, nimmst du wahr. Dann wird man ja quasi eben auch wieder diese Schublade auf und zu gemacht. Ne? Okay, der ist weg. Ja, weil man zum Beispiel hört, oh, der Cola. Och, der Cola heißt schon für die anderen, die in einem bestimmten Bereich arbeiten oder Verantwortung oder Führung haben, heißt das natürlich dann schon, oh, könnte ich mir vorstellen, da gibt's irgendwo Probleme. Mhm. Und ich war nie der Mensch, der jetzt viel auf anderes gegeben hat, sondern ich war immer der Typ, der gesagt hat, ja, ich unterhalte mich mit jedem, ich mache mal mein eigenes Bild. Nicht so eine vorgefertigte Meinung zu haben, ist, glaube ich, heute ganz, ganz wichtig, um auch gute Entscheidungen treffen
zu können. Also auch aktiv auf die Leute zuzugehen. Ist das so ein bisschen auch ein Rat von dir, dass man sagt, Mensch, man hat vielleicht ein Bild und traut sich vielleicht gar nicht so direkt ranzugehen. Und
kommunikativ ist, muss man sein. Ne? Also ich meine, ich stelle das ja bei unseren Kindern, habe ich das ja auch festgestellt, die sind ja in einer ganz anderen Zeit groß geworden. Also die machen ihr MacBook auf und dann schreiben die, ich sitze unten im Wohnzimmer, die sitzen oben, dann schreiben die mir, kannst du mal was zu essen machen? Also diese Kommunikation geht ja, und ich glaube, ich bin nicht hier ein Einzelfall, ich denke, das wird wahrscheinlich vielen Eltern hier so geben. Und ich bin dann so ein Typ, dann bin ich hochgegangen, habe gesagt, du, wenn du was zu essen möchtest, ich mache dir gern was zu essen, ist überhaupt gar kein Problem. Aber beim nächsten Mal kommst du runter und dann mache ich dir was. Dann hat sie gesagt, ja, machst du mir jetzt was zu essen? Habe ich gesagt, nee, ich mach das nicht. Ich mach dir jetzt nichts zu essen. Du kannst jetzt runtergehen, kannst das selbst. Weil das auch ein Stück weit mit Erziehung zu tun hat. Ne? So, und ich finde, man muss einfach darauf achten, dass Menschen in eine Kommunikation gehen, dass Menschen auch vernünftiger einen Diskurs führen können, ohne immer gleicher Meinung zu sein. Aber am Ende des Tages muss man die Meinung des anderen dann einfach auch respektieren. Und dann muss man sagen, okay, ich verstehe deine Standpunkte, ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. Ich habe da vielleicht in dem einen oder anderen Bereich ganz andere Erfahrungen gemacht. Und so muss das jeder dann für sich selbst entscheiden. Aber ich bin schon jemand, der gerne mit den Leuten spricht.
Und dann auch zu der Offenheit gehört natürlich auch Ehrlichkeit. Und du hast mir im Interview damals gesagt, naja, Zitat, alle meine Trainer sind ganz ehrlich mit den Spielern umgegangen. Das hat den Spielern gut getan, weil jeder Spieler wusste, woran er ist. Wie ehrlich kann man denn sein in so einer Rolle als Trainer? Ist das wirklich so gemeint, so eine hundertprozentige Ehrlichkeit, geht das eigentlich?
Ja, in der Sache schon, im Inhalt schon. Man kann natürlich manchmal, wenn man sieht, ein Spieler hat jetzt ein brutal schlechtes Spiel gemacht, dann kannst du natürlich nicht hingehen und mit dem Dampfhammer oder mit der Keule da rumlaufen und kannst ihm noch was auf den Deckel geben. Also da versucht man dann schon abzuwägen, was kann man ihm sagen, was lässt man vielleicht auch mal besser weg, um ihn dann auch wieder aufbauend in die richtige Situation zu bringen. Man muss einfach versuchen, ganz ehrlich und ganz brutal zu den Menschen zu sein. Und ich glaube, dass dir das am Ende des Tages viel mehr bringt, vielleicht nicht in der Situation, wo man das dann anwendet, aber auf Strecke für später kann man sicherlich sagen, okay, der Kohler hat vielleicht keine Ahnung. Aber er war zumindest mal ehrlich zu mir, er hat mir seine Meinung gesagt. Und das ist mir viel wichtiger als das andere drumherum. Ne? Also dieses Lametta außenrum und so, da kann ich ganz wenig mit anfangen. Ne?
Und hast du das Gefühl, dass du so wahrgenommen wirst, wie du bist? Oder was ist so deine Wahrnehmung davon? Wie sehr kennen wir den wirklichen Jürgen Kohler?
Ich habe ja auch nicht alles richtig gemacht. Also ich sag mal so, ich habe vieles in meinem Fußballerleben richtig gemacht. Ich sag mal, vielleicht in der Karriereplanung danach habe ich den einen oder anderen Fehler begangen und den hefte ich mir ja selbst an, das braucht mir keiner zu sagen, sondern da reflektiere ich schon ganz genau, wo was gut war und wo was weniger gut war. Aber das Seltsame ist dann wirklich, gerade in der Branche, andere bekommen dann Chance und so ehemalige bekommen gar keine Chance, also nie mehr. Also die sind dann einfach außen vor, aus irgendwelchen Gründen, ne? Weißt du, wenn ich manchmal mit jemandem gesprochen habe, dann hat er gesagt, ja, aber du warst ja schon ein paar Jahre draußen, ne? Da habe ich gesagt, ja, das ist richtig. Aber die anderen waren noch nie drin. Jetzt sag du mir mal den Unterschied.
Und jetzt ist es ja so, dass Jürgen ein erfolgreicher Fußballer gewesen ist, wie wir alle gelernt haben, einen tollen Verein gespielt und er hat vor allen Dingen, und das finde ich wirklich bemerkenswert, unter welchen Trainern Jürgen Kohler gearbeitet hat. Und von daher mal die Frage an dich, Jürgen, deine Trainer, die hießen Christoph Daum, Klaus Schlappner, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, Giovanni Trapattoni, Marcello Lippi, Berti Vogt, Franz Beckenbauer. Und das ist schon so eine Ansammlung von Trainernamen, wo man sagt, Respekt. Jetzt die Frage an dich, Jürgen, was haben denn, gibt es so ein, zwei Dinge, was all diese Trainer irgendwie richtig gemacht haben? Weil die waren alle erfolgreich. Was hast du so als Spieler wahrgenommen, was diese Trainerpersönlichkeiten besonders gut gemacht haben? Was konnten die besonders?
Ja, also wenn du mir jetzt die alle aufzählst, wusste ich gar nicht mehr so ganz genau, wie du mir jetzt aufgezählt hast. Aber ich glaube ganz einfach, dass alle Trainer, die ich hatte, auch die du vielleicht jetzt nicht genannt hast, in der Kommunikation miteinander und untereinander, also in einem Vier-Augen-Gespräch, war das immer offen und ehrlich. Und ich bin so ein Typ, ich brauche das, weil ich damit auch sehr gut umgehen kann. Ich glaube, man muss auch Kritik fähig sein, um auch den nächsten Step als Persönlichkeit gehen zu können. Und Persönlichkeit ist ja für mich nicht nur der Fußballer, sondern Persönlichkeit ist ja für mich auch, sage ich mal, als Unternehmer oder genau. als normale Person, als die Servicekraft oder so, ja. Diese Wertschätzung einfach mitzugeben und die man dann untereinander hat, das halte ich für ganz essentiell.
Also ist das Wertschätzung für dich gleichzeitig so eine offene Art, diese Ehrlichkeit?
Für mich persönlich schon. Also das ist mir 1000 Mal lieber, als wenn ich dann über 25 Ecken höre. So ne? Und dann frage ich auch die Person, oder habe ich früher gefragt, als ich noch Fußballer war, dann habe ich auch nachgefragt, hast du mir ist das und das zu Ohren gekommen? War das denn so? Und dann kam meistens die Antwort, nee, willst du nie über dich sagen. Ne?
Okay, also dieses direkte Ansprechen. Und jetzt sagst du also diese Kommunikationsfähigkeit, auf die Spieler zugehen, so einen Raum zu öffnen, wo man unter vier Augen quasi Tacheles redet. Das ist ja so diese weichere Seite. Und ist es in deinen Augen vielleicht genau das, was die Top-Trainer auch ausmacht, dass sie zum einen diesen direktiven, autoritären Hut aufhaben und zum anderen relativ schnell auch in diese andere Rolle schlupfen können und es tatsächlich authentisch rüberbringen. Also nicht aufgesetzt, sondern sie sind dann für dich da als Spieler. Ist das dieses
Missverhältnis? Also meine guten Trainer waren immer so, wenn es gut gelaufen ist, haben sie dir immer in den Arsch gedreht. Und wenn schlecht gelaufen ist, haben sie dich gepimpert. Also das ist so ein Spiel, was man eigentlich als Trainer auch beherrschen muss. Das kann man natürlich nicht permanent machen, weil Spieler sind ja auch abgezockt. Die gucken sich das an, die schauen, was erzählt der da vorne? Was treibt der? Was macht der Mimik, Gestik? Ne, so, Spieler sind da sehr sensibilisiert und haben eine Antenne für sowas.
Dieses Thema Führungsfiguren in der Mannschaft, also auch übertragen auf den Arbeitsalltag in den Unternehmen. Also auch da brauchst du ja auch als Abteilungsleiter, Teamleiter, brauchst du ja auch deine Leute, die du stützt, die du förderst. Also es ist schon übertragbar. Also ist das auch ein bisschen ein Geheimnis der Trainer gewesen, dass sie es geschafft haben, die richtigen Spieler auszuwählen in ihren Rollen als Führungsspieler und die dann vorangehen, ein Beispiel vorgeben. Und ich glaube, man schaut sich immer Dinge ab. Es ist immer nur die Frage, die guten oder die schlechten.
Führung braucht jedes Unternehmen. Sonst kannst du nicht erfolgreich führen. Also das ist, du brauchst auch natürlich auch ein paar Adjutanten, das brauchst du auch. Also du brauchst nicht nur Führungskräfte, sondern du brauchst auch die Breite, also diese Mischung macht es ganz einfach. Ja. Und so ist es natürlich auch in der Fußballmannschaft. Wenn du nur Häuptlinge hast, dann wirst du ganz selten zum Spiel kommen, ne? Weil da jeder einfach sagen wird, wir müssten das so oder so oder so machen.
Man hört auch so ein bisschen raus, du hast dir das erarbeitet. Du bist insgesamt einen einfachen Weg in deinem Leben gegangen.
Super einfachen. Ich habe Fußball geliebt.
Ja.
Meine Leidenschaft, meine Passion gewesen. Fußball war für mich nie Arbeit. Fußball war das Nonplusultra für mich.
Und trotzdem war der Weg aus Lamsheim, glaube ich, in die große Welt des Fußballs nicht der einfachste. Deswegen, du hast dir das erarbeitet von diesem Ehrgeiz her, von dieser Ambitioniertheit. Und magst du uns mal kurz mitnehmen, also wie wir uns das vorstellen müssen, um vielleicht auch dann mal zu sehen, wie heute junge Fußballer groß werden, aber wie bist du denn groß geworden? Was hat dich angetrieben? Du sagst es eben, Fußball war das Elixier, aber wie müssen wir uns das vorstellen? Mit welchem Mindset ist so ein 18-, 19-jähriger Jürgen Kohler da so reingestartet? Wie bist du groß geworden? Was hast du da mitgenommen aus dem Elternhaus?
Ja, aus dem Elternhaus habe ich auch mitbekommen. Ich bin als Halbwaiser aufgewachsen. Mein Vater ist vor meiner Geburt gestorben. Ich habe noch drei Geschwister gehabt und war eine sehr harte Zeit für meine Mutter. Also die ist dann arbeiten gegangen, also musste auch arbeiten gehen, um die Kinder einfach zu ernähren.
In solchen Verhältnissen aufzuwachsen, ich glaube auch wirtschaftlich ging es euch jetzt nicht wirklich berauschend.
Nee.
Also,
nee, war so.
Ne, also da musste man schon auch für die Fußballschuhe wahrscheinlich Geld zur Seite legen.
Nee, war geil, weil ich bei Aldi habe Schuhe gekauft, die haben nur zwei Streifen gehabt, kannte kein Mensch. Was habe ich gemacht? Ich habe einen Streifen drauf gemalt, habe ich auch Adidas gehabt. Ne? So habe ich das gemacht früher, ja. So habe ich das gemacht. Ja, weil Kinder gucken ja auch auf andere Kinder. Ne? So, das ist ja, deshalb finde ich ja zum Beispiel in England, das finde ich so geil, also sage ich mal, wenn man das Wort sagen darf, mit dieser Schuluniform, ne? Das wäre eigentlich auch ideal hier in Deutschland. Das würde ich absolut begrüßen, weil das sind alles Gleiche untergleichen. Aber wenn du heute das dann einfach siehst Also ich habe dann Streifen drauf gemalt, ne?
Also
gut, sind mir gut gelungen, haben erst gedacht, ja, das wären Adidas, ne? So innerlich habe ich natürlich gelacht, ne? Aber egal.
Hoffentlich ein regenfester Stift gewesen.
Fertig, wasserfest, ne? Mhm. Also habe ich schon aufgepasst, weil da war ich schon schlau. In den Dingen konnte ich schon ganz gut, ne? So, also dann habe ich das halt so gemacht und ich sag mal, wenn du dann eben für dich entschieden hast, so einen Weg zu gehen, also mit ein bisschen mehr Fleiß, mit ein bisschen mehr Engagement, mit ein bisschen Glück brauchst du natürlich auch. Aber vor allen Dingen mit dieser Willensausdauer zu sagen, ja, ich lasse mich da nicht davon abbringen, das ist mein Ziel. Also ich will das schaffen
und
ich will
alles dafür tun. Aber woher kommt das, Jürgen? Nochmal die Frage. Also du wirst in solchen Verhältnissen.
Ja, wahrscheinlich also, durch das Elternhaus, habe ich gesehen von meiner Mutter. Ich habe ja gesehen, die hat ja, sag ich mal, was sie alles für uns Kinder machen musste, um überhaupt uns über die Runden zu bringen. Und das hat mir einfach Respekt abgezollt. Und dann habe ich gesagt, ich mache das so. Was meine Mutter mir vorlebt, das mache ich auch mal nach. Und so ist es ja auch heute, ne? So, wir schimpfen über, also höre ich oft, wir schimpfen ja über die Generation, die heute jetzt da ist. Aber ich glaube, wir Eltern sollten uns mal fragen, wer ist denn dafür eigentlich verantwortlich? Und das macht nämlich auch keiner.
Mhm.
Ne? Also wir sind nämlich dafür verantwortlich. Also was den Jungs, klar ist es eine andere Generation, klar wachsen die ganz anderen auf und klar haben die viel mehr Einflüsse von außen und so. Ne? Und das hatten wir natürlich nicht. Also wir haben gesehen, unsere Mutter geht viel arbeiten. Wir haben gesehen, die ist immer für uns da. Die hat immer ein Ohr für uns gehabt. Auch wenn das abends erst um 19 Uhr, 20 Uhr war, hat sie sich trotzdem die Zeit genommen, sage ich mal, mit jedem Kind über ihre Bedürfnisse und über ihre Probleme und über ihre Freude, also all diese Themen, die normal für Familien dann auch so sind, haben wir darüber gesprochen. Und das prägt einen natürlich, ne? So, und dann, wie gesagt, wenn du dann ich habe die Sachen von meinem Bruder getragen. Nur mein Bruder ist 10 Jahre älter wie ich, ne? Könnt ihr euch mal vorstellen, wie das ausgesehen hat, ne? Da habe ich halt Gummis genommen, habe das unten zugemacht, die Hose, das hätte nicht gepasst, ja. Das war so, ne? Und ich finde, das ist eigentlich egal, wer du bist, sondern das Entscheidende ist, was machst du draus? Und das ist eigentlich das, was man so mitnehmen sollte. Und das habe ich dann gemacht. Und wie gesagt, dann gab es immer wieder mal so ein paar Widerstände, wie das jedem im Leben ja auch so geht. Das Leben ist ja auch nicht bloß immer eitler Sonnenschein, sondern das ist ja auch ein bisschen so wellenförmig. Das
gehört dazu.
Es gehört dazu und das muss man lernen. Und wenn du bereit dazu bist und du willst es auch, dann kannst du es auch schaffen.
Trotzdem ist es ja wirklich, ne, du bist der eisenharte Innenverteidiger Deutschlands.
Weidig, nicht?
Ja, ich wollte es ja wirklich überzeichnen. Ja,
wieder also, Platten denken, ne?
Ja, auf jeden Fall. Hast du gut analysiert, Jürgen, mich ertappt. Ich absichtlich,
ja.
Dieser eisenharte Innenverteidiger, der doch aus einer Kindheit kommt. Du hast deinen Vater nicht kennengelernt. Du hast eine Mutter erlebt, die schwer zu kämpfen hatte. Ich stell mir vor, da musst du da rausgehen und musst ja trotzdem leisten, musst deine Leistung abrufen. Also diese Frage nach dem harten Kern und dieser harten Schale natürlich und diesem weichen Kern, ist das so ein bisschen auch, was auf dich zutrifft, dass du ja nach außen natürlich geleistet hast, deine Leistung immer gebracht hast, aber innen wie verletzlicher vielleicht war es, als du es nach außen hast erscheinen lassen? Oder wie ist du diese Diskrepanz zwischen diesem Innenleben und dem Außenleben?
In jedem Menschen in guter Kern ist. Also da gehe ich mal zunächst davon aus. Ne? Also der eine hat natürlich ein bisschen härteren Panzer, der andere ein bisschen schwächeren Panzer. Bei dem einen reißt er ein bisschen schneller, bei dem anderen ein bisschen langsamer. Aber ich war immer der Typ, der glücklich war, sage ich mal, gute Freunde um sich rum zu haben. Meine Kumpels aus der Schulzeit sind auch heute noch meine Kumpels. Ja, der eine, sage ich mal, der trinkt gern was, aber kein Wasser, wenn er versteht, was ich meine. Aber ist trotzdem mein Kumpel, weil ich mit dem aufgewachsen bin. Der war für mich immer da und deshalb lasse ich den auch nicht im Stich. Ne, wenn da was ist, Dann ruft er mich an, sagt er hier, so, ne, da. Und sage ich, ja, okay, was können wir tun? Wie kann ich dir helfen? Und dann setzt man sich zusammen und dann wird geholfen. So, ich glaube, dass man so sein sollte, ne? Also Menschen helfen zu wollen, das ist auch, sage ich mal, ein ganz hohes Gut, was man besitzt.
Diese Art der Vita, also wirklich ne, unter widrigsten Umständen groß zu werden, kaum Geld zu haben für Bälle, für Fußballschuhe, das unterscheidet sich ja stark von der Generation, die heute sozusagen in die Vereine kommt, in die Vereine strömt. Da, ne, das wissen wir alle, da ist schon anderes Denken da, andere Möglichkeiten da. Ist es Demut, Bescheidenheit, die so ein bisschen fehlt? Oder ist es auch gut so, dass die gerade heute so groß werden, wie sie eben groß werden? Und du bist eben auch Vater und kannst es vielleicht aus der Brille auch nochmal beurteilen. Aber du hast auch viele junge Fußballer gehabt.
Ja, ich sag mal so, wir sind ja, sag ich mal, jetzt ein bisschen älter und ein bisschen erfahrener und es tut immer ganz gut, wenn man den jungen Menschen natürlich auch ein paar Lebensweisheiten mitgeben kann. Aber am Ende des Tages, finde ich, ist es gerade auch für junge Menschen ganz, ganz extrem wichtig, ihre eigene Erfahrung zu machen. Also manchmal habe ich das auch bei meinen Kindern gesehen, mit sehenden Auges, wusste ich, oh, das geht nicht gut. Wenn das jetzt, sage ich mal, so weit gegangen wäre, dass irgendeiner zu Schaden gekommen wäre, dann glaube ich, hätte ich da wahrscheinlich, wäre ich da eingeschritten. Aber junge Menschen brauchen auch die Erfahrung. Sie müssen auch aus Fehlern lernen. Also wenn sie gescheit sind, machen sie das.
Ja.
Das muss man den jungen Menschen auch zugestehen, weil meine Mutter hat gar nicht die Zeit dazu gehabt, zu entscheiden, ist es gut oder schlecht für dich, weil sie hatte 4 Kinder zu ernähren, ja. Und ich habe mit 12 Jahren meine eigene Entscheidung getroffen. Meistens waren sie gut, manchmal auch nicht, ja. So, erste Freundin war scheiße. Also zum Beispiel, ne? So, aber
Können wir heute sagen?
kann ich heute sagen, also die Frau war gut, aber ich war scheiße. Ja, aber ich habe gar keine Zeit für die gehabt, weil ich nur auf dem Trainingsplatz war. Ne, so, wenn du also mit Abstand heute betrachtest, dann siehst du das natürlich auch aus einem anderen Blickwinkel. Aber ich glaube, dass diese Erfahrung gehört einfach auch dazu. Diese Erfahrungswerte braucht man auch, um später in seinem Leben, Berufsleben oder als Persönlichkeit sich auch entwickeln zu können und zu dürfen. Und wir müssen auch dazu bereit sein, auch zu sagen, wir lassen sie auch mal Fehler machen. Und wir schauen trotzdem immer noch so aus dem Hintergrund mit ein bisschen mehr Weitblick und ein bisschen mehr Spektrum, schauen wir uns das genau an. Und wenn da jetzt was wirklich verrutschen würde, dann kann man das dann schon auch nochmal in einem Gespräch hinführen. Ne? Also so.
Also Fehler machen, das ist ein ganz wichtiges Thema, nicht nur in der Familie, sondern auch in den Unternehmen, dort, wo wir arbeiten.
Normal.
Also diese Fehlerkultur zu etablieren und zu sagen, so ja, das gehört einfach dazu. Nur leben wir natürlich auch in einer Welt, wo Fehler.
Nur der, der entscheidet, macht auch Fehler.
Wie bitte?
Nur der, der entscheidet, macht auch Fehler.
Natürlich.
Wenn du nicht entscheidest, machst du keine Fehler. Da kannst du aber auch keine Führung machen. Also nur der, der führt, der macht auch Fehler. Das ist so. Und das ist im Leben genauso. Also das ist im Sport, in der Gesellschaft, in der Politik, egal, Unternehmer, alles, was wir tun. Nur wenn du Entscheidungen triffst, können auch Fehler passieren. Aber wenn du
Absolut.
gar keine Entscheidungen triffst, das finde ich viel katastrophaler, ne?
Sich hinter irgendwelchen Dingen zu verstecken, genau, und keine
Gibt's auch,
Entscheidung,
ja,
gibt
gibt's
es
auch.
auch.
Ja.
Das heißt, jetzt will ich nochmal zu deiner wieder zurückkommen. Du hast es vorhin so gesagt, naja, ich habe nicht immer auch die besten Entscheidungen getroffen.
Viele gute.
Viele gute, hast auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Deswegen die Frage nochmal, Jürgen, als Trainer, als Funktionär, jetzt erleben wir dich hier wirklich als einen sehr reflektierten Menschen mit deiner Erfahrung. Welchen Vereinen, also das Fußballfachwissen, du bist Fußballtrainer, Ausgebildeter, und trotzdem ist vielleicht irgendetwas nicht so gelaufen, wie du dir das gewünscht hast. Wenn du jetzt zurückschaust, was bedauerst du? Gibt es etwas, wo du sagst, naja, wenn wir von Fehlern sprechen, was ist es genau? Was würdest du was anders machen? Oder bist du eigentlich grundsätzlich, sagst du, naja, so ist es halt. Ich habe eine fantastische Karriere als Fußballer gehabt, 3 gesunde Kinder.
Ich sag dir mal was.
Ja,
Ich
sag
bin
mal.
ein zufriedener Mensch. Und das haben nur ganz wenige. Wenn ich nach Hause komme, habe ich ein Lächeln auf den Lippen. Auch wenn ich sage, man macht Fehler im Leben, das gehört einfach auch dazu. Und Ich sag mal, an Fehlern wächst man auch. Aber trotzdem, wenn ich nach Hause komme, es gibt nichts Besseres als die Familie. Und das habe ich für mich auch feststellen dürfen. Man kommt ja viel draußen rum, man sieht ja viel. Man sieht viele Kollegen von mir, die dann gesagt haben, okay, ich will natürlich in dem schönen Leben bleiben, weil Fußball ist natürlich auch unser allerliebstes Kind. Aber Fußball heißt halt auch Opfer. Und das war früher schon so und das ist heute auch so. Und wenn sie dann oder wenn du dann nach Hause kommst und das war das Tolle, und du gehst zur Tür rein und siehst strahlende Kinderaugen, das kannst du mit keinem Geld der Welt bezahlen. Egal wie viel Geld das du hast. Und wenn du Kinder siehst, die dann eben vernünftig aufwachsen können, weil du auch ein paar Annehmlichkeiten natürlich auch hattest als Ex-Profi, dann finde ich das schon schön. Aber meine Kinder haben alle ihr eigenes iPhone bezahlt. Sie haben gespart. Warum? Weil sie es lernen müssen. Weil das Leben ist kein Selbstbedienungsladen, sondern das Leben ist hart. Und ohne Härte kannst du dich auch nicht entwickeln. Aber trotzdem müssen wir uns alle immer fragen, dieses Menschliche, miteinander umzugehen, das muss immer im Vordergrund stehen. Und so habe ich meine Kinder erzogen.
Das heißt, da fällt mir ein Satz ein, den ich von Ralf Rangnick habe tatsächlich und der auch im Buch zitiert ist, Liebe und Konsequenz. Er war beim Elternseminar und sieht diese Überschrift über dem Klassenzimmer, läuft da rein, weil er wollte wissen, Mensch, was muss ich jetzt beachten als Vater? Und sieht so diese beiden Schlagworte, Liebe mit Liebe und Konsequenz. Ist das so ein bisschen das, was du gerade beschreibst?
Ja, kann man so, mit den zwei Schlagworten kann man das so beschreiben.
Jürgen, ich habe jetzt hier noch so eine Rubrik, die heißt Entweder-Oder-Fragen. Kannst dich für.
Ich bin für Oder.
Ja. Mal schauen, ganz spontan gefragt, einfach mal antworten.
Oh, Entschuldigung.
Pink oder Weiß?
Weiß.
Gibt es da einen Grund für?
Doch, der hat ein pinkes Schlafzimmer gehabt, fand ich grausam, aber. Und hat ihr gut gefallen, also.
Und in Bezug aufs Nationaltrikot?
Ach so, meinst du das? Aha, habe ich mir echt. Haben die eigentlich ein Pinkness?
Ja,
nein.
Verkauft das Ganze.
Ja. Modern.
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 Aber du trotzdem weiß.
Ich immer weiß.
Okay. Die steht ganz hier drauf. Bunte Schuhe oder schwarze? Dann wahrscheinlich schwarz.
Schwarz.
Schwarze Fußballschuhe.
Das Leben ist bunt genug.
Hymne laut singen oder Augen schließen und mitsummen?
Laut singen.
Gerd Niebaum oder Uli Hoeneß?
Gibt's Joker oder was? Gibt's bei dir auch Joker?
Nee, eigentlich nicht.
Nehme ich beide.
Beide? Wie hast du beide erlebt?
Ja, beides Visionäre. Gerd Niebaum natürlich mit Dortmund. Hat damals viel riskiert, Stadionumbau und so. Und deshalb ist ja auch der Verein dann eben in wirtschaftliche Zwänge gekommen. Auf der anderen Seite Uli Hoeneß, der ein gigantisches Lebenswerk mit Bayern München gemacht und Mythos gegründet hat. Also vor so Lebensleistungen kann man eigentlich nur den Hut ziehen.
Du hast mit beiden ein gutes Verhältnis gehabt?
Ich habe mich mit beiden gestritten, aber deshalb kann man sie ja trotzdem.
Kann man sich mit Uli Hoeneß streiten? Also das glaube ich
nein,
nicht.
Uli, das muss ich auch sagen. Uli, als ich damals 1989 zu Bayern München gekommen bin, weiß ich noch, das erste Gespräch irgendwo, ich glaube, der hat mich bei sich zu Hause eingeladen.
Vom Tegernsee?
Nee, da war er noch,
noch
unten gewohnt, also in der Nähe von München. Ich komme auf den Namen jetzt nicht. Und dann hat er halt gesagt, du, und wie ist zweiter Platz mit Köln gewesen? Habe ich gesagt, super, sagt er, ja, nur ein Problem, es ist Verliererplatz, ne? Und das hat was auch mit mir gemacht, ne? Also dieser Satz, zweiter Platz,
Verliererplatz,
ist ein Verliererplatz. Da fängst du an zu denken als Spieler, ne? Und das war dann für mich auch ein Ansporn zu sagen.
Kann auch mal in die falsche Richtung laufen, so ein Satz, oder? Also dass man sich.
Nö, finde ich nicht. Wenn du das richtig interpretierst und wenn du ein ambitionierter Verein bist, und das war ja Bayern zu der damaligen Zeit, der europäisch ja noch nicht diese Rolle dann gespielt hat, also zu meiner Zeit, als ich da war, sondern das ist ja auch viele Jahre erst danach gekommen, eben mit so einem Verkauf von Karl-Heinz Rummenigge oder mit dem Verkauf von mir, ist der Verein dann auch gesundet, hat dann natürlich in ganz anderen Sphären sich bewegen können. Und da muss man einfach den Hut ziehen. Und deshalb finde ich auch den Anspruch, den man als Sportler haben soll, ist immer das Höchste. Ne? Mhm. Also Titel zu gewinnen, es gibt keinen, also, für Sieger gibt es keinen Ersatz. Das ist einfach so.
Also da gibt es sonntags eine Sendung, da hätten wir jetzt hier was reingeworfen, aber es ist ein Satz, der
zutrifft. Aber der Sparschwein ist zu klein.
Ja, ja, das ist zu klein. Und ich will jetzt auch kein Geld abknöpfen.
Aber auch keins dabei.
Mannheim oder Ludwigshafen?
Mannheim.
Matthäus oder Sammer?
Matthäus.
Wieso?
Ja, weil Lothar einer der besten Spieler war, die ich kennenlernen durfte. Und ich habe ja viele kennenlernen dürfen. Und er war einfach ein kompletter Fußballer. Hat natürlich auch manchmal das eine oder andere Spiel mal abgeschaltet. Aber dafür haben das die anderen dann gemacht. Aber er war einfach von insgesamt, das Paket als Fußballer war schon außergewöhnlich.
Und als Leader aus der Sicht des Leaderships, so Leader, Matthäus, Leader, Matthias Sammer, auch ein Leader, wie würdest du es einordnen von den Leadership-Fähigkeiten beider?
Unterschiedliche Typen. Mhm. Der eine ein bisschen introvertierter, der andere ein bisschen extrovertierter.
Also Lothar introvertierter, ich verstehe.
So kann man das sagen. Nein, also es sind ja beide unglaublich gute Fußballer gewesen. Beide haben ihre Qualitäten gehabt. Beide waren zu ihrer Zeit schon extrem wichtig für Mannschaften. Aber ich verrate ein Geheimnis, ohne die anderen Spieler hätten es die beide auch nicht geschafft. Ich übrigens auch nicht. Also ich hatte das Glück, dass ich immer mit tollen Mitspielern spielen durfte und denen gebührt eigentlich das größte Lob, weil ich kann mich noch daran erinnern, als wir 97 Champions League-Sieger geworden sind, haben ja 7 Stammspieler bei uns gefehlt aus der aktuellen Mannschaft, also über das gesamte Jahr gesehen. Und andere Spieler sind da in die Bresche gesprungen und ohne diese Titel würde ich ja heute gar nicht hier sitzen.
Das stimmt.
Und das haben meine Mitspieler zu verdanken. Mhm. Das habe ich meinen Mitspielern zu verdanken. Und da bin ich unsaglich dankbar dafür, dass ich ein Teil dieser Gruppe sein durfte. Das war für mich jeden Tag eine Freude, wenn ich zum Training fahren durfte. Ich habe jeden Tag was Neues gelernt. Übrigens ist das auch jeden Tag bei meinen Kindern so. Das lerne ich auch. Ich denke immer, ich habe schon alles gesehen, aber die überraschen mich immer wieder.
Mhm. Also man hört vor allen Dingen viel Ehrgeiz, viel Ambitioniertheit bei dir, aber auch diese Dankbarkeit. Und wenn du jetzt wirklich 3 Dinge mal sagen müsstest, auf die du wirklich stolz bist, wenn du zurückschaust auf dein Leben, auf deine Karriere, wirklich 3 Dinge auch mal benennen müsstest. Auf welche 3 Dinge bist du stolz, Jürgen?
Frau, Kinder, Frau.
Eine wunderschöne Antwort, wie ich finde. Und wir kommen langsam zum Ende. Wir sind aktuell in der Euro. Die EM ist bei uns zu Hause und wir haben noch gar nicht groß drüber gesprochen. Komisch, aber wir wollten ja auch ein paar andere Dinge von dir erfahren, Jürgen. Trotzdem, die letzte Frage gebührt natürlich der Aktualität auch ein bisschen. Deswegen nochmal die Frage an dich, Jürgen. Was traust du Julian Nagelsmann zu? Also so auch als Trainer, was macht er gut? Was gefällt dir an ihm?
Ja, ich glaube, dass er jetzt eine gute Entscheidung getroffen hat. Er hat ja vor der Europameisterschaft hat er Entscheidung getroffen, Spieler anders zu besetzen, also Spielerposition anders zu besetzen. Und das ist jetzt seine Mannschaft, mit der hat er eine hohe Identifikation. Und deshalb glaube ich auch, dass wir Europameister werden.
So jemand geht seinen Weg, also ne, hat er wirklich umstrittene Entscheidungen getroffen. Und trotzdem haben wir alle das Gefühl, so das ist jetzt irgendwie sein Weg. Also gehört das auch irgendwie dazu, wenn ich untergehe, dann lieber mit meinen eigenen Entscheidungen, also mit meinem Stil, mit meiner Art und Weise. Also ist es auch etwas, was man auch übertragen kann in den Führungsalltag wieder von anderen?
Ja, das finde ich doch angenehm, wenn man mit den eigenen Fehlern, sage ich mal, umgehen kann. Also wenn andere die Fehler schon begangen haben und du bist eigentlich nur am Reparieren. Also das finde ich eigentlich, das gehört natürlich manchmal auch im Unternehmen dazu. Bin ja selbst Unternehmer, ich weiß das ja auch. Ne? Mhm. Und das ist ja manchmal auch keine einfache Geschichte, aber Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man für sich als Unternehmer oder als Persönlichkeit oder als Mensch seinen Weg gefunden hat. Und wenn man den Weg dann geht, dann kann man, glaube ich, auch was Vernünftiges rausmachen. Und ich glaube, Julian hat die Entscheidung so getroffen. Er hat gesagt, hier, den und den Spieler nehme ich nicht mit. Ist ein Wagnis, weil ich sag mal zum Beispiel Mats Hummels, der ja zum Beispiel einer der Spieler ist, der sicherlich in der Meisterschaft nicht ganz überzeugt hat, aber in den Champions-League-Spielen hat er schon abgerufen. Also international hat er abgerufen. Und das finde ich natürlich dann auch toll, wenn dann ein Trainer sagt, das ist mein Weg. Ne? Aber dann kommt wieder die Schublade, weil wenn das nämlich nicht gut geht, kann ich ja jetzt schon sagen, was morgen die Schlagzeile sein wird. Ne? Das ist so. Und damit müssen wir leben. Ne? Und das sind ja so Entscheidungen, die du eben immer wieder mal treffen musst, ja, so.
Aber du musst diesen Weg konsequent eben.
Du musst diesen Weg konsequent zu Ende gehen, aber natürlich auch dann, wenn irgendwas nicht optimal gelaufen ist, selbst reflektieren sein und dann auch sagen können, ja, okay, das hätte ich vielleicht anders da machen können. Und so offen und so ehrlich muss man dann schon zu sich selbst auch sein, ne? So, das würde ich so sagen.
Ja. Jürgen, ich habe jetzt noch viele, viele Fragen hier stehen,
ja, die ich noch gar nicht... Ist, ich bin 1,86 groß. Früher war ich 85 Kilo schwer, heute verrate ich es aber nicht. Also bleibt mein Geheimnis. Ne?
Also, das können wir gleich noch im Nachgang vielleicht noch erfahren. Nee. Nee, vielleicht auch nicht.
Besser nicht.
Ich bedanke mich erstmal an der Stelle, Jürgen, für viele schöne, tolle Einblicke. Danke, dass du da sehr bist gern. Und dieses Gespräch mit mir geführt hast. An dieser Stelle erstmal einen Applaus, glaube ich, für dich.